Ich habe heute ein Thema, und zwar Heiliger Geist, passend zum Pfingstfest. Wir sprechen ja jeden Sonntag, ich glaube an den Heiligen Geist. Was bedeutet das? Wir müssen die Welt unterteilen in zwei Bereiche, einen sichtbaren Teil und einen unsichtbaren. Der sichtbare ist die materielle Welt, der unsichtbare ist die geistige Welt. Ich denke, die größte Person in der sichtbaren Welt ist der Mensch. Die größte Person in der unsichtbaren, in der geistigen Welt ist Gott. Wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken, dann taucht er gleich zu Beginn der Bibel auf im ersten Satz. Da heißt es nämlich, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dieses Wort für Gott heißt hebräisch Elohim, ist die Mehrzahl von El. Eigentlich müsste man sagen, am Anfang schufen die Götter oder die Gottheit Himmel und Erde. Das heißt, da ist eigentlich schon der Heilige Geist mit verborgen, weil der Vater, der Sohn und der Heilige Geist bei dieser Schöpfung natürlich beteiligt waren. Also am Anfang schuf die Gottheit Himmel und Erde, müsste man eigentlich sagen. Der Mensch wurde dann der Geist eingehaucht, als er zum Leben kam. Und dieser Geist war seine Fähigkeit, mit Gott in Verbindung zu treten. Wir wissen ja, dass jeder Mensch ein Gottesbewusstsein hat, selbst wenn jemand behauptet, er sei Atheist, es gäbe keinen Gott, hat er trotzdem ein Gottesbewusstsein, er vergottet dann eben was anderes, vielleicht seine Wohnung, vielleicht seine Aktien, vielleicht seine Ehefrau oder sonst irgendetwas. Jeder möchte irgendjemand vergotten. Und wenn wir heute irgendwo einen Indianerstamm in Südamerika entdecken würden, der auf der Steinzeitebene noch lebt, wüssten wir schon eines, er hat eine Religion. Warum? Weil er ein Gottesbewusstsein hat, das er irgendwie befriedigen möchte. Vielleicht falsch befriedigt, aber zumindest sie haben eine Religion. Wie kommt es, dass es so viele verschiedene angebliche Befriedigungen des Gottesbewusstseins gibt? Es hängt mit dem Sündenfall zusammen, wo dieser Geist verdunkelt wurde im Garten Eden und der Mensch hinterher sozusagen sein Fernsehprogramm Gottes ohne Antenne empfangen muss und da hört er eigentlich nur so das Rauschen und Flimmern und merkt, da ist was und weiß nicht genau, was es ist. Das heißt, die Gotteserkenntnis nach diesem Sündenfall ist sehr getrübt. Und Gott hat dann in der Zukunft einzelne Menschen erwählt und von diesen Erwählten hat er einigen seinen Geist neu mitgeteilt, sodass sie dann stellvertretend auch für andere einen heißen Draht hatten zu Gott. Es waren meistens die Führer des Volkes, es waren Priester, es waren Propheten, die in die Zukunft schauten, die Gottes Willen für die Gegenwart ausdrückten und dann Einfluss gewannen für das Leben der anderen Gläubigen. Auch einige Spezialisten bekamen diesen Geist noch, zum Beispiel der Erbauer der Stiftshütte bekam Kunstfertigkeit von Gott verliehen, handwerkliches Geschick durch den Geist gewirkt. Das ist interessant, weil wir bei Geist immer nur so an Gottesdienst denken. Hier ging es auch um Handwerk für Gott. Vielleicht auch interessant zum Nachdenken für uns, inwieweit Gott durch seinen Geist auch berufliches Geschick, handwerkliche Dinge wirken kann zu seiner Ehre. Diesen Geist damals konnte man als eine Art Kraftwirkung sehen, die Gott in das Leben einiger Leute gelegt hat. Zum Beispiel der Mose hatte den Geist und von seinem Geist wurde der dann verteilt auf 70 mitverantwortliche Älteste. Das heißt, sie bekamen etwas von seiner Kraft mitgeteilt und konnten dann entsprechend mit Verantwortung übernehmen. Der Elisa wollte doppelt so viel Geist haben wie Elia und bekam ihn auch. Er musste dann für Gott vielleicht auch doppelt so viel tun. Geistempfang hieß immer Arbeit für Gott. Ich denke an zwei Könige, die jeder kennt. Der eine war der Saul, ein Mann, der mit Feuer im Herzen begann für Gott, schon nach wenigen Tagen riesige Fehler machte. Und dann hat Gott schon nach wenigen Tagen seinen Geist wieder zurückgenommen. Das heißt, dieser Mann war jetzt König, aber ohne die Führung durch den Geist Gottes. Und wenn man sein Leben in aller Ruhe einmal liest, sieht man, wie sein geistiger Blick völlig vernebelt wurde, wie er Dinge, die ganz falsch waren, als richtig ansah und Dinge, die ganz richtig waren, als falsch erklärt hat. Und dann noch sagte, das hat Gott so gefügt, also völlig fehlender Durchblick. Während später der König David nach seinem Ehebruch dachte, jetzt könnte es ja sein, dass mein Weg mit Gott zu Ende ist. Und wer den Psalm 51 mal gelesen hat, da betet er so ganz inbrünstig, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Er hatte nämlich Angst, dass ihm dasselbe passieren könnte wie seinem Vorgänger, dass Gott diesen Geist zurücknimmt und er dann auch im Dunkeln steht und nur noch tappt und lauter Fehler macht, auch für die Zukunft. Im Alten Testament gab es also den Geist Gottes für einige wenige, die Verantwortung hatten für andere. Wie ist das im Neuen Testament? Im Neuen Testament war zunächst Jesus derjenige, der von Geburt an mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Und vor seinem Tod sagte er dann, es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehen würde, käme der Beistand, der Heilige Geist, nicht zu euch. Oder in Johannes 7, Vers 39, sagte er vorher, dass Ströme lebendigen Wassers fließen, von denen, die an ihn glauben. Das sagte er im Blick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Und jetzt ein ganz wichtiger Satz, denn den Heiligen Geist gab es noch nicht. Das heißt, der Heilige Geist war bis dahin unbekannt. Und wenn ich eben vom Geist Gottes sprach, dann ist das nicht der Heilige Geist, sondern eine Geistmitteilung der Gottheit, das heißt des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, eine Art Kraftwirkung, die da ausgeströmt wurde, während der Heilige Geist eine Person ist. Es ist der Unterschied, ob man mit einer Person zu tun hat oder mit einer Art Kraftmitteilung in einem gewissen Sinn, in dem Gott diese Gottheit ihren Geist anderen mitgeteilt hatte. Nun, an Pfingsten sandte Jesus den Heiligen Geist. Er kam zum ersten Mal in die Herzen von Menschen, die dadurch Christen wurden. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Das heißt, sein Leben ist ein Gebäude, das dieser Heilige Geist bewohnen möchte. Und das ist gut, wenn man das versteht und dem Heiligen Geist Raum gibt. Die Frage ist nur, wann bekomme ich ihn denn? Muss mir da jemand die Hände auflegen? Muss ich irgendeine Pille schlucken oder stundenlang beten? Den Heiligen Geist bekomme ich gleichzeitig mit dem Glauben an Jesus. Wenn ich sage, Herr Jesus, für Zeit und Ewigkeit will ich dir gehören und folgen, dann wird der Heilige Geist mit Jesus zusammen in mein Leben kommen, am selben Tag. Der Heilige Geist ist eine Person. Wenn Sie also hier in irgendeiner Bank oder auf einem Stuhl sitzen, sind Sie völlig komplett in diesem Raum. Sie können hier nicht noch einmal hineinkommen. Das heißt, ich muss nicht mehr beten als Christ, sende mir deinen Heiligen Geist, sondern ich habe ihn. Es geht nur noch darum, dass dieser Heilige Geist sozusagen die Schlüssel für alle Teilbereiche meines Lebens bekommt. Den Schlüssel für meinen Umgang mit Geld, für den Umgang mit meinem Körper, für den Umgang mit meiner Zeit, für die Arbeit, für die Familie, für den Verkehr und was es sonst alles ist. Darum geht es, dass dieser Heilige Geist Zugang bekommt zu allen Lebensgebieten und sie dann auch ordnen kann. Als Christ brauche ich also nicht mehr zu beten, sende mir deinen Heiligen Geist, der ist schon da. Es geht nur noch darum, dass er mich ganz, ja, wie soll ich sagen, durchdringen kann und in meinem Leben die Schlüssel für alle Teilbereiche bekommt. Was ist der Unterschied zu dem Geist Gottes im Alten Testament? Der Geist Gottes war nur für einige Spezialisten, der Heilige Geist ist für alle Christen. Den Geist Gottes hat Gott wieder zurückgenommen, wenn irgendwo was nicht richtig lief. Der Heilige Geist, heißt es im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 14, versiegelt alle Gläubigen. Ich weiß nicht, ob Sie irgendwelche Siegel zu Hause haben. Eins haben wahrscheinlich die meisten, irgend so eine Plombe an Ihrem Elektrozähler. Warum hängt die da dran? Damit man den nicht heimlich öffnen kann und dann irgendwie die Räder da verdreht und nur ganz wenig zahlen muss. Das heißt, dort, wo ein Siegel ist, ist etwas dem öffentlichen Zugriff entzogen. Und wenn dieses geistliche Leben in mir versiegelt ist durch den Heiligen Geist, dann ist das, ich sage mal, für immer, wie soll man es sagen, geschützt, sichergestellt, wie auch immer. Ich habe also keine Angst, dass ein Kind Gottes verloren gehen könnte. Ich habe keine Angst, dass ein Kind Gottes verloren gehen könnte. Da gibt es einen schönen Vers, den ich schon öfters einmal nannte, in dem zwar nicht der Heilige Geist erwähnt ist, aber die Treue Jesu zum Ausdruck kommt. In Johannes 6, Vers 39 sagt Jesus, das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am jüngsten Tag. Jesus sagt ganz klar, dass er von allen, die zum Glauben kommen an ihn, und wirklich den Heiligen Geist im Herzen haben, nichts verliert. Das erklärt nicht jedes Rätsel über komische Wegführungen von einzelnen Gläubigen, die dann vom Weg abkommen, aber ich halte mich an sein Wort und da heißt es, dass wir versiegelt sind und Jesus keinen, der wiedergeboren ist, verliert. Das heißt für mich nicht, dass jeder, der mal Ja gesagt hat zu Jesus, wiedergeboren ist. Wir sprachen vor kurzem darüber, man kann zu vielen Dingen Ja sagen und sie doch nicht tun, nicht aufgreifen. Es geht darum, dass mein Herz von Jesus und dem Heiligen Geist bewohnt wird, nicht, dass ich irgendwann mal mit dem Kopf genickt habe oder irgendeine Hand gehoben habe, sondern dass mein Herz offen ist für ihn. Welche Wirkung hat der Heilige Geist im Leben? Da gibt es Wirkungen, die er für alle Christen gleichzeitig hat und es gibt Wirkungen, die er nur für einige hat. Für alle gleichzeitig ist, dass er ihnen das Geschenk einer neuen Heimat gibt im Himmel. Christen wissen, dass sie zur himmlischen Herrlichkeit gehören und auch gehen. Und das ist manchmal schön zu erleben, auch bei Christen, die wissen, dass sie sterben müssen, dass sie bei all ihrer Not, dass sie jetzt gehen, Zuversicht ausstrahlen und einen inneren Frieden haben, weil sie wissen, ich gehe in diese ewige Herrlichkeit. Also ewiges Leben haben alle Christen. Sie haben alle das Geschenk der Vergebung, das Geschenk der Führung Gottes in ihrem Leben. Sie bekommen alle einen neuen Sinn im Leben geschenkt, nämlich zur Ehre Gottes zu leben. Und dann gibt es sicher noch viele andere schöne Dinge. Das haben alle Christen gemeinsam. Einige bekommen etwas Verschiedenes, und zwar gibt es Gaben des Heiligen Geistes. Dort könnte man lange drüber reden, ich will nur einige antippen. Die sind sehr verschieden. Der eine hat vielleicht die Gabe, dass er biblische Dinge gut erklären kann, also die Gabe der Lehre. Ein anderer, dem macht es Freude, mit Menschen über Jesus zu reden. Man würde sagen, er hat die Gabe eines Evangelisten. Der muss nicht auf der Kanzel stehen, der kann an seinem Arbeitsplatz mit Leuten über Jesus reden, aber er macht es gerne. Ein anderer hat die Gabe des Helfens. Der ist immer im Hintergrund und ermöglicht anderen Leuten, in den Vordergrund zu treten. Wenn ich an die Klostermühle denke, die viele kennen, wenn auch nur manche dort waren, so ein christliches Jugendzentrum, da gibt es so Sprecher und die werden von Jugendlichen oft verehrt und bewundert. Aber im Hintergrund gibt es auch Leute, die das Klo putzen und die in der Küche aufräumen und spülen. Das sind Helfer und wenn die nicht da wären, dann könnte der im Vordergrund auch nicht stehen und etwas von Jesus erzählen. Manche hat diese Gabe des Helfens, das heißt eine Hintergrundarbeit zu tun, die anderen Leuten erlaubt, ihre Arbeit im Vordergrund oder wie man es sonst nennen soll, zu tun. Ein anderer hat die Gabe des Dienens. Der sieht, wo man praktische Hilfe braucht. Der sieht, dass da ein Rollstuhl steht und er weiß leider nicht, wie er sich bewegen soll, sondern er braucht einen, der ihn schiebt. Und schon hat er ihn in der Hand und schiebt ihn dorthin, wohin er gehört. Ein anderer hat die Gabe des Ermahnens. Ermahnen klingt im Deutschen so negativ. Eigentlich ist die Gabe des Ermunterns, des Zurechtbringens, des Tröstens gemeint. Und wer diese Gabe hat, der wird unter uns sicher genügend Beschäftigung finden, weil so viele Menschen eine Auferbauung brauchen, dass sie innerlich wieder zurechtkommen. Einer hat die Gabe der Leitung. Es macht ihm Freude, Verantwortung zu übernehmen, Aufgaben zu delegieren, von Gott gegeben. Vielleicht kann er gut organisieren. Ein anderer hat die Gabe des Hirten. Er investiert Zeit in andere Menschen. Es macht ihm Freude, Zeit für andere Menschen zu haben. Diese Gaben, ich habe nur einen Teil, vielleicht die Hälfte, die es gibt, erwähnt. Diese Gaben sind verschieden. Und wenn der eine diese hat, hat der andere eine andere. Ich kann nicht sagen, weil ich so viel Zeit investiere in andere, müsstest du das auch tun. Vielleicht hast du eine ganz andere Gabe, die sich auch anders ausdrückt. Jeder Christ hat mindestens eine Gabe, das ist nämlich das Geschenk des ewigen Lebens. Und mit dieser Gabe alleine kann er schon etwas anfangen, indem er sie anderen erzählt, sodass die auch die Möglichkeit haben, zum Glauben zu kommen. Die Gaben sind also verschieden, sie werden erst richtig entfaltet, wenn sie zum Einsatz kommen. Was allen Christen allerdings gemeinsam ist, dass sie Zeugen sein können für Jesus, Wortzeugen, Tatzeugen und Wesenszeugen. Wort, Tat und Wesenszeugen. Gut, über Wort braucht man nicht viel zu sagen, dass man Gespräche führt, seinen Glauben auch mitteilt, also kein stummer christlicher Fisch ist, sondern redet. Ein Tatzeuge ist klar, dass man eben durch seinen Lebensstil bezeugt, ich setze mich auch ein dafür, ich engagiere mich dort, wo Jesus mich hinstellt. Und ein Wesenszeuge, dass sich das Wesen von Christen verändert und man manchmal an Reaktionen merkt, da steckt irgendwas dahinter, ich weiß nicht was, aber der reagiert ganz anders, als ich das jetzt dachte. Der ist zum Beispiel gar nicht explodiert, sondern der hatte Frieden. Oder eben, dass jemand vor dem Tod gar nicht verzweifelt ist, sondern vielleicht sogar eine fröhliche Gelassenheit ausstrahlt, obwohl er weiß, dass er gehen wird. Das ist ein Wesenszeugnis und es wird manchen gewinnen für Jesus. Manche kriegt mit, dass er ein Zeuge ist, ein anderer merkt das überhaupt nicht. Ich denke, dass Christen mich in meinem Leben beeindruckt haben, die davon gar nichts wissen. Aber sie waren ein Zeugnis durch die Art, wie sie gelebt haben. Und das hat auf mich gewirkt, sodass ich dachte, ich möchte das auch kennenlernen, was dahinter steckt. Der Heilige Geist führt in die Mission. Wenn man die Apostelgeschichte liest, sieht man, wie diese Kreise der Verkündigung immer größer werden. Ja, erst Jerusalem, dann Samaria, dann Israel, dann geht es sogar hin bis nach Rom. Bis ans Ende der Erde schickt Jesus seine Leute. Und es kann sein, dass er vielleicht auch unter uns noch irgendjemand ermutigt zu gehen, oder zumindest sein Interesse auch denen zu schenken, die gehen, und sie im Gebet und auch im Geben zu unterstützen und zu tragen. Der Heilige Geist ist eine Person. Der Heilige Geist ist eine Person, die sprechen kann, die fühlt, die will, die handelt, die Wege führt. Ich dachte früher immer, es sei eine Kraft, so wie der elektrische Strom oder Benzin oder was auch immer. Der Heilige Geist ist eine Person, die in uns lebt. Er schenkt die Frucht des Geistes, das ist Liebe, Freude, Friede. Das gilt wieder für alle Christen gemeinsam. Liebe, Freude, Friede und ähnliche schöne Dinge, die wir alle brauchen. Gerade Liebe, dass zum Beispiel eine Ehefrau plötzlich Zeit hat für ihren Mann. Vielleicht hat sie sich bisher immer nur um ihren Kram gekümmert und kümmert sich plötzlich um ihn. Oder dass ein Mann plötzlich Zeit hat für seine Frau. Dass nicht mehr das Hobby an der ersten Stelle steht, sondern seine Frau diesen Platz einnimmt oder vielleicht nicht mehr die Arbeit, sein Leben alleine bestimmt, sondern auch die Frau merkt, oh, der liebt mich ja plötzlich. Wieso hat er Zeit für mich? Was ist passiert mit ihm? Und so könnte jemand merken, dass die Liebe Gottes auch so etwas verändert. Der Heilige Geist führt zu Lob und zu Dank. Er verherrlicht Jesus. Und man kann den Heiligen Geist dämpfen und betrüben. Das will ich an den zwei Königen, die ich vorhin erwähnte, deutlich machen. Der Saul war ein Mann, der Gottes Willen kannte und er hat ihn immer nur zwei Drittel oder halb getan. Bildlich gesprochen hätte er sozusagen den Geist gedämpft. Ja, der Geist gab ihm einen Auftrag und er sagte, ja, den mache ich. Er hat ihn aber nur zwei Drittel oder halb getan. Er hat ihn gedämpft. Während der David hat mindestens so viele Fehler gemacht wie der Saul. Aber er hat alle Aufträge Gottes durchgeführt. Das heißt, was Gott ihm sagte, hat er nie irgendwo zurückgeschraubt, gesagt, das tue ich nicht oder nur halb. Er hat es immer getan. Er hat allerdings leider noch viele Dinge getan, die Gott ihm nicht auftrug und die dann auch entsprechend falsch waren. Man könnte sagen, er hat den Geist betrübt, während der Saul ihn gedämpft hat. Ja, der eine hat erkannte Aufträge zurückgeschoben und der andere hat die alle getan, aber hat leider noch andere Dinge dazu gefügt, die Gott ihm nicht auftrug. Vollmacht bedeutet, dass der Heilige Geist volle Macht hat über mich. Vollmacht ist nicht nur eine Frage der Verkündigung, ich denke auch des Lebensstiles, dass der Heilige Geist volle Macht hat über mich. Der Name Christ auf Deutsch heißt der Gesalbte. Christ heißt der Gesalbte. Das ist ein Bild dafür, dass jeder Christ mit dem Heiligen Geist gesalbt ist, denn sonst wäre er kein Christ. Wenn ich den Heiligen Geist nicht habe, bin ich vielleicht evangelisch oder katholisch oder freikirchlich oder ausgetreten, aber ich bin kein Christ. Jeder Mensch, der Christ ist, hat den Heiligen Geist und er empfing ihn, als Jesus in sein Leben kam, durch ein Gebet oder einen wachsenden Glauben, der Jesus das ermöglicht. Jeder Christ ist von Gott mit dem Heiligen Geist ausgerüstet, um Gott in seinem Leben zur Verfügung zu stehen. Also nicht um Individualist zu sein, sondern um Gott in seinem Leben zur Verfügung zu stehen, zusammen mit vielen anderen Christen. Ich fasse es noch einmal ganz kurz zusammen. Der Heilige Geist taucht im Alten Testament nicht namentlich auf. Auch wenn da mal von dem Heiligen Geist die Rede ist, der Geist Gottes ist auch heilig, ja, insofern kann man den auch heilig nennen. Der Heilige Geist taucht im Alten Testament noch nicht namentlich auf, obwohl er natürlich mitwirkt, wenn von dem Geist Gottes die Rede ist. Dort bekamen ihn nur einige Spezialisten mit besonderer Verantwortung. Heute bekommt den Heiligen Geist eine Person, jeder Christ, insofern unterscheiden wir uns. Er rüstet mich aus mit besonderen Gaben, um Gott zur Verfügung zu stehen in meinem Alltag, in seiner Gemeinde, mit dem Geschenk des ewigen Lebens. Und jeder Christ ist gesalbt zum Dienst für Gott. Ich habe nicht die Angst, dass dieser Heilige Geist plötzlich verschwunden ist, weil wir versiegelt sind mit ihm. Und darüber lobe ich Gott, weil es ein Ausdruck seiner Treue ist, die uns zum Ziel bringt. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank für dein gutes Wort, für all die Zusagen, auch in Verbindung mit dem Heiligen Geist, und dass sie uns ermutigt, dich zu ehren und dir zu vertrauen. Amen.